Ich glaube, es ist fast egal, ob wir da gemeinsam Vater Unser beten oder von mir aus ein Rilke-Gedicht aufsagen. Es ist egal, weil es geht einfach eher um dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Zusammenhalts.
Also Gott und Leid kriegt man schwer zusammen so. Und ich glaube schon, dass wir in der Bibel immer wieder einem Gott begegnen, der in Leid, in Tod oft ganz nah ist und dadurch mir schon Trost bietet auch.
Ich würde gern hoffen, aber ich kann es nicht.
Nein, also ich, das heißt nicht mehr. Ich habe ja tatsächlich noch nie an Gott geglaubt. Also,
obwohl du Theologie studiert hast, das ist spannend.
Ja.
Dass jemand mit mir leidet in meiner Sprachlosigkeit, mir nahe ist, dass jemand mir auch sagt, es geht weiter, es gibt einen Ausblick.
Trost ist für mich nichts Christliches, überhaupt nicht. Trost ist etwas, was wir Menschen geben können und was wir Menschen empfangen könnten. Und dafür brauche ich weder Gott noch eine Kirche.
Vater Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben.
Moin und Servus, alles Gute zum 48. Katertag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg.
Und ich bin wie immer euer Patrick, Theologe und stolzer Vater. Ey, wir sind zurück aus der Sommerpause und wir freuen uns sehr. Hallo Maxi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, wieder mal.
Hallo, hallihallo. Wir sind schon zum zweiten Mal zurück aus der Sommerpause. Der Sommer kommt jetzt gerade erst wieder und wir haben eine wunderbare Gästin bei uns zu Gast. Und zwar Christina Kommer ist da. Hallo und herzlich willkommen, Christina.
Hallo, ihr beiden.
Christina, wir kennen uns schon ein bisschen. Wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen, weil ich ein Porträt über dich geschrieben habe in meiner Zeit, als ich bei Zeit Christ und Welt gearbeitet habe. Und du bist nämlich freie Rednerin. Du hast katholische Theologie studiert, warst selber auch auf einer katholischen Mädchenschule, bist dann aber nach dem Studium aus der Kirche ausgetreten und hast dann erstmal Karriere gemacht bei einer Großbank. Erst ein Volontariat und dann warst du länger Angestellte da und hast dich hochgearbeitet bis zur Leiterin der Unternehmenskommunikation in Deutschland, dieser Großbank. Also hast da wirklich Karriere gemacht, gutes Geld verdient und dir dann irgendwann die Sinnfrage in deiner Arbeit gestellt. Darüber hatten wir schon gesprochen, aber wir werden heute bestimmt auch nochmal auf verschiedene Sinnfragen zu sprechen kommen. Da bist du nämlich in deiner Arbeit durch eine Arbeitsgruppe, die nannte sich Tod am Arbeitsplatz, mit existenziellen Fragen in Berührung gekommen und hast dich darum gekümmert, quasi was passiert, wenn eine Kollegin oder ein Kollege verstirbt und was die Firma dann zu machen hat und wie man damit umgeht. Und über diese Arbeit bist du dann auf den Gedanken gekommen, dich als freie Rednerin selbstständig zu machen, hast eine Weiterbildung gemacht und bist jetzt seit Anfang 2022 hauptberufliche, freiberufliche Rednerin in Nürnberg. Du wohnst in Nürnberg und begleitest Menschen bei allen Lebensfesten insbesondere, also bei sogenannten Kinderwillkommensfesten, also quasi das Gleiche, was man in der Kirche dann Taufe nennen würde, bei Trauungen und auch bei Beerdigungen, wo bei mir, bei meinem Porträt über dich so ein bisschen der Fokus lag. Das hieß die Trösterin und wie das geht, das Trösten ohne einen Gott und ohne eine Kirche, darüber werden wir heute auch noch sprechen. Du sagst über dich selber und das finde ich einen ganz passenden Satz auf deiner Website, sagst du, ich finde die passenden Worte, wenn die Liebe das Leben oder der Tod sprachlos machen. Ich hoffe, heute bist du nicht ganz sprachlos, sondern hast ein bisschen Lust noch mit uns zu sprechen und wenn ich irgendwas vergessen habe, was noch ganz wichtig ist, dann ergänze bitte jetzt und straf mich Lügen, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe.
Du hast alles richtig gesagt, Max. Ich habe nichts zu ergänzen. Ich denke, das war wirklich das Wichtigste in Kürze.
Toll, sehr gut. Dann freuen wir uns, mit dir zu sprechen über deinen Lebensweg, über deine Arbeit und über deine persönliche Glaubensgeschichte und deine Perspektive, die uns, glaube ich, nochmal andere Sichtweisen aufzeigen wird, weil wir auch in unserem Gespräch schon ein paar Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar Unterschiede festgestellt haben und die können wir heute gerne nochmal vertiefen. Aber Paddy, ich würde sagen, wir starten wie immer rein mit dem Kater der Woche.
Der Kater der Woche.
Liebe Christina, der Kater der Woche wurde ja schon im Vorfeld erklärt. Für alle, die zum ersten Mal hier heute zuhören, in diesem kleinen Gespräch mitlauschen. Der Kater der Woche ist so ein bisschen das, was uns nachhängt, wie so ein guter amtlicher Kater. Es kann ein Gedanke sein, es kann eine Begegnung sein, im Moment, ein Moment der letzten Tage. Und damit du nochmal kurz überlegen kannst, Christina, würde ich dich, Maxi, bitten, deinen Kater der Woche mit uns zu teilen.
Ja, mein Kater der Woche ist noch ganz frisch. Man muss dazu sagen, wir nehmen am Montagabend auf und ich war dieses ganze Wochenende, das letzte Wochenende, auf einem Festival hier in Hamburg mit verschiedenen Freundesgruppen und das war richtig schön. Das war wirklich mal so ein ganzes ausgedehntes Wochenende mit gutem Wetter in Hamburg, mit guter Musik, mit guten Leuten, die ich verbracht habe. Und da denke ich jetzt gerade noch sehr viel dran zurück. Ich muss sagen, ich habe so einen kleinen, echten Kater auch davon. Aber auf jeden Fall auch einen Kater im Kopf und im Herzen von den ganzen Eindrücken und der vielen guten Musik. Unter anderem auch vieles von dem, was ich bereits hier bei unserer Liste vorgeschlagen habe. Also ihr könnt da auf jeden Fall nochmal reinhören. Und ich habe auch die ein oder andere Empfehlung, vielleicht als kleiner Spoiler schon mal, was man sich auf jeden Fall auch noch reinziehen kann. Christina, sehr schön. Ich habe gehört, du hast dir auch einen Kater überlegt. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, ich habe mir tatsächlich einen Kater überlegt und ich musste auch nicht lang überlegen, denn etwas, was mir tatsächlich noch ein bisschen nachhängt, ist eine ganz besondere Trauerfeier, bei der ich einen Mann verabschieden durfte vor wenigen Wochen. Und während dieser Trauerfeier ist es zum allerersten Mal passiert, dass mich derart die Tränen überkommen haben, dass ich meine Stimme verloren habe. Das ist, ich schon fast sagen, Gott sei Dank. glücklicherweise in Anführungsstrichen eher im letzten Viertel der Rede passiert, aber ich musste kurz pausieren. Und dann stand ich da eben vor, ich würde mal schätzen, es waren so 150 Menschen, die mir da gebannt zugehört haben. Und ich erstmal diesen Moment brauchte, um überhaupt weitermachen zu können. Und das ist mir, wie gesagt, vorher noch nie passiert.
Wie kam das? Warum dann?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, über die ich immer noch nachdenke. Ich kann es dir nicht genau sagen. Was da passiert ist, ist, glaube ich, dass ich in dem Moment, in der ersten Reihe eben die engsten Angehörigen des Verstorbenen gesehen habe und da war so viel Leid und so viel Schmerz und so viel Trauer zu sehen, aber gleichzeitig auch eben so ganz viel Liebe und Zuneigung und Freundlichkeit zu spüren. Das habe ich im Gespräch schon gespürt. Das war sehr besonders. Auch ein ganz, ganz enger Familienzusammenhalt und trotzdem aber halt dieses große Leid des Verlusts, das da zu sehen war. Und ich glaube, das war eine Mischung, die ich intensiver erlebt habe als sonst. Und das hat mich einfach derart gerührt. Und was dann auch noch passiert ist am Ende, die Menschen kamen zum Schluss, als ich dann geendet hatte, nach vorne, um jeweils eine Rose auf den Sarg zu legen. Und dann kam der Erste zu mir, der gesagt hat, der Werner hätte gewollt, dass sie jetzt die Rose bekommen. Und dann stand ich am Ende da mit einem Strauß Rosen in der Hand, weil eben dann andere eben gleich getan hatten. Und das hat mich dann nochmal gerührt. Also dann stand ich wieder da und habe geweint. Und das war einfach ein ganz besonderer Moment. Und ich überlege eben, ja, was das mit mir gemacht hat. Das hat mich natürlich menschlich ganz persönlich getroffen und berührt. Ich war da mit dabei, ich war ganz privat mit einem Trauergast, könnte man sagen, und trotzdem irgendwie in dieser Rolle der Rednerin und derjenigen, die jetzt die Menschen da durchführt und die Menschen an die Hand nimmt. Und da habe ich mich schon gefragt, habe ich an der Stelle was falsch gemacht? Habe ich da jetzt versagt in meinem Job in dem Moment? Habe ich da Stärke noch ausstrahlen können? Oder war es einfach auch in Ordnung? Ja, das hängt mir einfach noch nach.
Das glaube ich, Das sind die großen Emotionen, die ja in deinem Job eine ganz wichtige Rolle spielen. Was dein Job genau bedeutet und was du da alles erlebst, darüber sprechen wir gleich noch. Paddy, vorher hast du aber noch einen Kater der Woche, hoffe ich.
Erst, ich bringe euch zwei mit. Ich habe zwei. Komm. Also erstmal, Christina, vielen Dank fürs Teilen von solchen persönlichen Momenten. Das ist ja schon auch besonders. Das macht das Leben irgendwie wieder so greifbar. Ne? Ja. Bei mir, wir waren als Familie in Norwegen mit meiner Tante und so. Und also meine Kinder waren dabei, meine Frau, meine Tante und ihre Familie. Das war einfach schön. Das hängt so nach. So gute Familienzeit hängt nach. So. Und das andere, ich habe ein Buch gelesen, oder lese ich immer noch von C.S. Lewis. Pere Landra heißt das. Das ist ein Science-Fiction-Roman von ihm. Habe ich also durch Zufall entdeckt. Und ist ganz geil. Das tut schon gut, das zu lesen. Ist gar nicht so, also gar nicht so auf den ersten Blick so tief fromm. Was man meinen könnte bei C.S. Lewis, ist nicht so Narnia-like. Sondern es ist schon irgendwie, was mich getroffen hat, war der Gedanke, wie gehe ich mit dem Verhältnis um von dem, was ich mir erhoffe jeden Tag und dem, was ich bekomme. Also das dem erhaltenen Gut und dem erwarteten Gut. Und es ist oft so, man wünscht sich, also als Vater wünsche ich mir für den Tag 1000 Dinge, die passieren. Und es kommt immer anders. Und das war irgendwie cool, das zu lesen, dass ich das, was heute kommt, einfach dankbar annehme und dem nicht den Wert raube, weil ich mich an das klammere, was ich nicht habe. Und das war irgendwie, das sagt echt nach so. Das hilft mir morgens, ne, wenn die Kinder aufstehen und es anders läuft als geplant oder gewünscht. Zu sagen, das ist gerade gut, was gerade passiert. Das ist echt schön. Ja. Das hängt so nach.
Ich glaube, das Verhältnis zwischen dem, was man erhofft und das, was wirklich passiert, ist ein sehr gutes Stichwort für unsere heutige Diskussion. Aber ich würde sagen, bevor wir reinstarten in unser Hauptthema für heute, starten wir doch wie immer mit dem guten Wort zum Katertag.
Das gute Wort zum Katertag.
Das gute Wort zum Katertag ist ein Zitat von dir, Christina. Das hat Maxi gefunden. Ist von, nicht von dir, aber das klären wir gleich. So.
Im Gespräch mit dir kam es auf.
Genau, so rum. Ich würde es mal zitieren, so gut ich kann, und dann würden wir dich mal einfach fragen, wer sagt sowas und wie kommt es dazu? Ja, was verbindest du damit? Es heißt, einen Pfarrer brauchen wir nicht, aber ein Vater unser wäre schon ganz schön.
Es sagen ganz, ganz viele Angehörige, die ich begleiten darf. Das ist ein Satz, der mir häufig begegnet. Und ich reagiere darauf, wie ganz häufig bei den Wünschen von den Angehörigen. Ich versuche es möglich zu machen. Und das ist was ich ganz einfach möglich machen kann. Also diese Szene am Grab dann ganz zum Schluss, am Ende der Trauerfeier, wie wir dann da alle zusammen stehen und ich dann tatsächlich kurz mal den Pfarrer oder den Pastor mache und zum Vater unser ansetze, die erlebe ich tatsächlich ziemlich häufig. Und das ist jedes Mal auch schön und in Ordnung. Und das tut den Menschen gut und deswegen machen wir es einfach.
Man muss dazu sagen, ich war ja auch einmal mit dabei, als du eine Trauerrede gemacht hast. Und ich war da am Friedhof auch mit dabei und in der sogenannten Aussegnungshalle. Über den Namen haben wir uns dann auch nochmal unterhalten, ob es wirklich auch Aussegnungshalle heißt, wenn man gar nicht den Segen darin spricht. Es war ein Mann, der damals beerdigt wurde. Das war, glaube ich, im April, als ich dich begleitet habe, oder im Mai. Ich glaube, Anfang Mai. Das war ein Mann, der selber noch Teil der Kirche war, also noch in der Kirche, noch nicht ausgetreten, der aber keinen großen Bezug zur Kirche hatte und seine Familie eben auch nicht. Und seine Familie hat sich gewünscht, eben keinen Pfarrer zu haben. Aber auch da war es so, und du hast mir es im Vorhinein schon erzählt, dass das häufiger passiert, dass sie sich gewünscht haben, alle gemeinsam am Grab zusammen das Vaterunser zu beten. Warum ist das den Leuten so wichtig?
Also ich glaube, dass es da ganz arg um das Gemeinschaftsgefühl geht, um das auch nochmal sichtbar und hörbar in dem Fall zu machen, dass diese Menschen, die sich da um das Grab versammeln, verbunden sind in ihrer Trauer, in diesem Abschiedsschmerz, in diesem Leid, das muss man so sagen, dass es dir in dem Moment einfach alle gleich macht und alle miteinander verbindet. Und wenn dann eben alle im Gleichtakt dieses Gebet beten, dann schafft es ein ganz, ganz starkes Gefühl von Zusammengehörigkeit. Es gibt Halt, es gibt Kraft. Da weiß ich einfach in dem Moment, ich bin jetzt nicht alleine hier an diesem Grab. Ich bin nicht alleine in diesem ganz, ganz schlimmen Moment, wo dann der Sarg oder die Urne herabgelassen wird, wo diese Endgültigkeit auch nochmal so deutlich wird. Ich bin da nicht allein, da sind noch andere mit mir. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sich das Menschen so häufig wünschen. Und ich habe es dir damals im Gespräch ja auch schon ein bisschen erklärt. Ich glaube, es ist fast egal, ob wir da gemeinsam Vater unser beten oder von mir aus ein Rilke-Gedicht auch sagen. Es ist egal, weil es geht einfach eher um dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Zusammenhalts.
Paddy, wie ist das für dich eigentlich, wenn du hörst, dass Menschen, die selber gar nicht unbedingt glauben, trotzdem Gebete sprechen, die ja aus der christlichen Tradition herkommen? Also wenn man wenn du das gerade hörst, dass Christina sagt, für die Leute ist der Inhalt im Prinzip egal. Es geht um das gemeinsame Sprechen und das verbunden fühlen, auch wenn es gar nicht unbedingt um den Inhalt des Gebets geht. Stört dich das dann?
Ah, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich fand es eher schön, dass es gerade, dass es noch Thema ist. Das scheint ja dann doch mehr in unserem Kulturgut verankert zu sein, so ein Gebet, als man manchmal doch gesellschaftlich denkt und dass viele Leute dann doch Phrasen daraus kennen oder sich da wiederfinden in einzelnen Worten, auch wenn es natürlich ein sehr zielgerichtetes Gebet ist. Du sprichst ja jemanden direkt an, Vater unser oder unser Vater. Das ist ja schon erstmal direkt adressiert, an wen es gehen könnte. Aber ich glaube, das ist ja wie in Kirche auch, das murmeln viele mit, ohne es als Gebet zu nehmen, sondern eher, weil es ein, ich glaube, so Riten geben uns irgendwie Halt, Sicherheit, die leiten einem durch, die schenken dir Worte für das, was du gerade nicht formulieren kannst. Du bist froh, dass du was sagen kannst, weil alle anderen Worte gerade nicht da sind im Kopf oder so. Deswegen finde ich es eher cool, dass es so einen Platz findet in so einer Feier, ja. Und das Leuten irgendwie eine Möglichkeit gibt, nur was auszudrücken. Also ich habe auch darüber nachgedacht gerade, weil das irgendwie ja auch, es soll nicht übergriffig sein, anderen Leuten etwas zu unterstellen oder so. Ich habe mich gerade gefragt, oh Christina, kommen zu dir aber auch religiöse oder fromme Menschen, wenn man es so sagen kann, oder wirst du quasi ausschließlich von Menschen gebucht, die nicht glauben? Oder kann es auch sein, dass jemand kommt, der in der Kirche ist und auch frommer Mensch ist, sagt, ich hätte gern dich als Rednerin oder so?
Also, ob die Menschen gläubig sind und wie stark gläubig sie sind, das kriege ich manchmal gar nicht mit, weil es selten Thema unseres Gesprächs ist. Ich kriege es manchmal mit anhand der Liedauswahl. Also wenn es tatsächlich dann auch kirchliche Lieder sind, die gespielt werden, da frage ich dann auch nochmal nach, hat das für sie eine besondere Bedeutung oder warum haben sie sich für dieses Lied entschieden? Da höre ich dann ein bisschen was raus. Was ich schon sagen kann, ist, dass die meisten Menschen, die ich verabschiede, also die Verstorbenen, dass die noch Mitglied der Kirche waren. Es sind dann eben meistens...
Weil es aber auch eben ältere Menschen sind.
Genau, das muss man auch dazu sagen. Ja, es sind ältere. Es ist dann meistens eben die Familie, die Angehörigen, die dann die Trauerfeier organisieren, die sich Gedanken machen und dann eben sagen, nö, wir verzichten auf die Begleitung von dem Pfarrer oder von dem Pastor. Oder die mir auch einfach sagen, wie jetzt auch in dem Fall, wo du, Max, mich begleitet hast, er war zwar noch Teil der Kirche, aber er hat keinen Bezug zur Kirche gehabt und vielleicht auch keinen starken Bezug zu Gott und zur Religion. Ja.
Maxi, da habe ich gerade an dich auch gedacht. Wie war das denn mit deiner Mutter, wenn du es erzählen magst? War das eine kirchliche Beerdigung oder war das auch eine freie, war kirchlich?
Nee, es war schon eine kirchliche Beerdigung. Wir sind ja auch alle noch Teil der Kirche. Also ich glaube, soweit ich weiß, ist niemand aus meiner engeren Familie ausgetreten. Aber es hat halt bei uns nie so eine große Rolle gespielt. Es war halt irgendwie immer so ein natürlicher Teil. Ich komme ja auch vom Land und da ja, ist das halt noch so. Aber wir sind nicht mal an Weihnachten die meisten Jahre in die Kirche gegangen. Aber für Beerdigungen oder eben diese wichtigen Feste im Leben, ist das schon noch bei uns sehr verankert. Bei uns war es dann so, wir hatten eine Pfarrerin aus einem anderen Dorf, die meine Mutter auch gar nicht kannte. Das fand ich dann so ein bisschen schwierig, weil das ist ja eigentlich noch das Schöne, wenn der Pfarrer im Ort ist und der kennt dann jeden und dann kann der auch aus seiner persönlichen Erfahrung was sagen. Und bei uns war es dann schon so ein bisschen, da merkst du halt, die Leute sind ja auch total, ich will nicht sagen überfordert, aber die haben super viel zu tun, rennen von einem Termin zum anderen. Und da hatte ich nicht so das Gefühl, dass das so sehr auf uns eingegangen wurde, obwohl ich im Endeffekt dann auch meinen Frieden damit gefunden habe. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, dass es sowas wie freie Rednerinnen und Redner gibt. Also ich hätte mir das, glaube ich, mal überlegt, wenn ich wüsste, dass diese Möglichkeit bestehen würde. Und ja, Christina, hätten wir uns damals schon kennengelernt, hätte ich vielleicht bei dir nochmal nachgefragt, worauf man da besonders achten muss. Aber was ist eigentlich für dich, also hast du ein anderes Gefühl oder hast du auch ein Störgefühl, wenn Menschen dann doch in diese eigentlich dann ja säkulare Feier doch irgendwie was Religiöses reinbringen? Weil du selber glaubst ja nicht mehr, ne?
Nein, also das heißt nicht mehr. Ich habe ja tatsächlich noch nie an Gott geglaubt, also... Das hat sich ja...
Obwohl du Theologie studiert hast, das ist spannend.
Ja, also tatsächlich den Glauben habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Suche zwar noch nicht ganz eingestellt, aber etwas zurückgeschraubt. Die war mal ein bisschen intensiver. Mhm. Ein Störgefühl habe ich eigentlich selten, weil es ist schon so, dass die Menschen wissen, was sie mit mir bekommen. Also ich habe jetzt eigentlich so gut wie nie die Situation, dass die Angehörigen zu mir kommen und sagen, also wir wollen jetzt keinen Pfarrer, aber wir hätten schon gern liturgische Elemente in der Trauerfeier oder wir wünschen uns jetzt Psalmen oder was auch immer, ein Segen etc., also christliche Elemente. Diese Erwartungen, die wären gar nicht an mich gerichtet. Also in die Situation bin ich bisher noch nie gekommen. Da ist das Vaterunser wirklich schon das Höchste der Gefühle. Und das hinterfrage ich dann auch nicht. Also da gehe ich dann auch nicht irgendwie ins Gespräch und frage, warum möchten Sie das? Warum ist Ihnen das wichtig oder so? Das nehme ich dann einfach so an als Wunsch. Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn die Menschen mit mir darüber sprechen, warum sie sich jetzt bewusst für mich als Rednerin entschieden haben, dann betonen sie auch, dass sie es eben anders wollen, als die Kirche eben so eine Trauerfeier gestaltet. Also bewusst anders.
Ja. Ich nehme an, das ist dann auch, also ich bin nicht so richtig drin in deinem Game, sag ich mal, ne? Aber wenn ich mir überlege, was für Skills brauchst du eigentlich, um da also gut zu punkten, denn so wie es klingt, kannst du unfassbar gut empathisch wahrscheinlich zuhören, bist achtsam in dem Moment und versuchst, jemanden und deine Familie kennenzulernen in kurzer Zeit, um dann eine sehr gute Trauerfeier für die machen zu können.
Also inzwischen glaube ich, dass sich die Fähigkeiten da sehr, sehr unterscheiden, je nachdem, mit welchem Redner oder mit welcher Rednerin man zu tun hat. Ich würde jetzt im Laufe der Zeit sagen, dass eine meiner großen Stärken schon das Gespräch ist. Also ich betrachte schon das Trauergespräch, das ich mit der Familie führe, auch als Teil der Trauerarbeit. Und wir sprechen da auch über ganz oft über Dinge, die wehtun. Also ich hatte das erst letztens wieder im Gespräch, da habe ich gefragt, naja, was hat Ihnen denn Ihr Vater mitgegeben fürs Leben? Und ich wusste in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe, das wird jetzt schwierig, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen reflektieren in dem Moment. Und da kam davon auch erstmal nichts. Und ich fand es richtig in dem Moment, dass die Tochter das aushält, dass da nichts kommt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich stelle die Frage noch mal ein bisschen anders. Überlegen Sie mal, was Sie anders machen würden, eben weil Ihr Vater so war, wie er war. Ist das nicht auch was er Ihnen dann mitgegeben hat fürs Leben? Und das hat dann tatsächlich geholfen. Und dann hat die gesprudelt. Und ich sagte, ja, also das habe ich schon früh für mich erkannt, was ich mal anders machen will. Und damit war...
Anders als er,
ja. Das konnte sie sehr, sehr gut benennen. Also habe ich auch gemerkt, da hat sie sich drüber Gedanken gemacht. Das war schon mal Thema. Und ich hatte eben die Trauerfeier und dann kam sie danach nochmal zu mir und hat gesagt, also das Gespräch, das war so wichtig für sie. Und insbesondere diese eine Frage, was ihr Vater ihr mitgegeben hat fürs Leben. Und sie fand es schrecklich, erschreckend auf der einen Seite, dass da nichts kam. Aber auf der anderen Seite auch so befreiend und auch, ja, so ein bisschen verändernd, was die Beziehung jetzt zwischen ihr und ihm anging. Und sie kann da jetzt besser Frieden schließen. Und dann denke ich, aus meiner Sicht als Rednerin ist das wahrscheinlich mitunter die wichtigste Eigenschaft, die man haben muss, dass man sich in die Menschen reinversetzen kann, dass man ihnen zuhört, wie du es eben schon gesagt hast, aber wirklich sehr genau zuhört und dass man vor allem sehr vorbehaltslos auf die Menschen zugeht und zwar auf die Angehörigen wie auch auf den Verstorbenen. Also ich ergreife keine Partei, egal wie viel Wut oder Ablehnung mir da vielleicht manchmal auch zuerst begegnet. Ich versuche immer zu erklären oder auch herauszufinden, warum Mensch so war, wie er war, was er im Leben erlebt hat und ja.
Mir wird es helfen, vielleicht auch manchen von euch, die gerade zuhören, wenn du nur einmal kurz einen groben Abriss gibst, was passiert eigentlich dann, wenn Leute dich kontaktieren? Also du bist eine freie Rednerin, aber du redest ja nicht nur, machst sondern auch die Trauergespräche, machst die anscheinend auch die ganze Trauerfeier. Kannst du mal kurz einen Abriss geben? Es gibt auch Hörer, Hörerinnen, die vermutlich noch nie auf einer Beerdigung waren, weder kirchlich noch anders. Ja.
Also, einer meiner Bestatterinnen und Bestatter meines Vertrauens ruft bei mir an, zu allen ja. Tages- und Nachtzeiten so ungefähr, und fragt mich, ob ich an einem gewissen Datum noch Zeit hätte, eine Trauerfeier zu übernehmen. Da weiß ich noch nicht, worum geht's, wer ist verstorben, was wartet da auf mich. Ich muss erstmal den Kalender checken, sagen, ja, nein, geht. So. Wenn das Ganze klappt, dann bekomme ich ein sogenanntes Datenblatt. Das ist tatsächlich rein faktisch, da steht der Name drauf, das Geburtsdatum, das Sterbedatum und die Kontaktdaten von den Angehörigen. Und dann muss ich ein bisschen hinmachen, weil viel Zeit habe ich meistens nicht. So eine Trauerfeier findet in der Regel zwischen dem Telefonat, also etwa eine Woche nach dem Telefonat statt. Manchmal geht es auch sehr viel schneller, manchmal habe ich auch nur 3 Tage, 4 Tage Zeit. Manchmal ist auch ein bisschen mehr Zeit, je nachdem, was für eine Beerdigung da eben auch gewünscht wird. Und dann kontaktiere ich die Angehörigen. Das ist dann schon so der erste Kontaktpunkt. Da höre ich dann schon, sind die jetzt wirklich in absolut tiefer Trauer? Sind die total zerstreut? Sind die eher gefasst? Manchmal erfahre ich da in diesem ersten Gespräch schon ein bisschen was zu den Umständen. Da geht es einfach auch darum, ein bisschen Vertrauen zu gewinnen. Ja, da dringe ich jetzt als fremde Person in eine sehr, sehr schwierige Situation in die Privatsphäre dieser Menschen ein. Die lassen mich ja rein zu sich nach Hause und irgendwie auch ins Herz, wenn man so will. Und dann komme ich dahin. Dann stehe ich vor der Tür und dann komme ich da rein, sitze mich an den Küchentisch oder an den Wohnzimmertisch, auf Balkone oder wo auch immer. Und dann reden wir. Und das kann manchmal nach einer Stunde schon sein Ende haben. Und manchmal sitze ich da aber auch 3, 4 Stunden. Dann habe ich aber auch noch mal eine andere Rolle. Also dann bin ich nicht nur die Rednerin, die jetzt die Informationen einsammelt, sondern dann höre ich einfach zu, was die Menschen gerade brauchen.
Ein Stichwort, was bei dir immer ganz wichtig ist und was ich immer mit dir verbinde, ist Verbundenheit. Das benutzt du ganz oft, dass dir die Verbundenheit wichtig ist bei allen Feiern, die du begleitest, also sowohl bei den Kinderwillkommensfesten, wo das Kind quasi mit der Welt verbunden wird, bei den Trauungen, wo natürlich 2 Menschen miteinander verbunden werden, aber auch bei den Beerdigungen, wo eben ein Mensch, der gestorben ist, weiterhin in Verbindung steht mit seinen Angehörigen. Mhm. Kannst du das nochmal ausführen? Was bedeutet für dich Verbundenheit und warum ist das so wichtig in deiner Arbeit?
Also Verbundenheit ist für mich persönlich meine Definition von Trost, den ich geben kann. Also ich glaube nicht daran, dass allein meine Worte Trost spenden können. Meine Worte sind nur ein Werkzeug, wenn man so will, um diese Verbundenheit irgendwie herzustellen. Weil ich glaube einfach daran, wenn die Menschen Verbundenheit spüren zum Verstorbenen in diesem ganz, ganz schweren Moment, dann ist es leichter zu ertragen. Wenn die nochmal spüren, wie derjenige war, wie er ausgesehen hat, wie er gerochen hat, wie sie gesprochen hat, wie sie sich verhalten hat, wenn all diese Erinnerungsfetzen nochmal irgendwie hochkommen und wenn ich das sehr liebevoll und sehr versöhnlich einfach auch verpacken kann, wenn da ein neues Bild entsteht, dann tut es einfach gut, wenn die Menschen wissen, ich habe das Gefühl, er oder sie war jetzt nochmal da in dieser halben Stunde Trauerfeier. Ich fühle mich einfach verbunden. Das tut gut. Das ist das, was ich als Trost verstehe. Deswegen ist es mir so wichtig.
Paddy, du denkst gerade, ich sehe, dass du denkst, über das Wort Trost wahrscheinlich, weil das ja eigentlich ein sehr christlicher Begriff auch ist, ne? Trost suchen bei Gott, Trost spenden, Menschen, die andere Menschen trösten, ist ja eigentlich eine der übrigen Kernkompetenzen der Kirche, ne?
Ja, also für alle, die gerade zuhören, ne, ich gucke gerade so ganz verwegen in die Ferne und versuche meinen hintersten Gedankenstübchen irgendwas zu finden dazu. Aber gerade war er so ein Affe mit 2 Schellenkränzen, die gegeneinander hauen. Aber Spaß beiseite. Ja doch, also ich war still, weil ich darüber nachgedacht habe, was Trost ist und wie ich das mit Verbundenheit verbinde. Es war schön, wie du es gesagt hast.
Ich möchte da noch Trost was reinwerfen, Entschuldigung, weil Max, du gerade gesagt hast, Trost oder Trösten ist sowas Christliches. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, dass Trost was zutiefst Menschliches ist. Und vielleicht mag es sein, dass die Kirche sich dieses Wort geschnappt hat und unser vielleicht irgendwie eine Art Hoheit drüber hat. Aber Trost ist für mich nichts Christliches. Überhaupt nicht. Trost ist etwas, was wir Menschen geben können und was wir Menschen empfangen könnten. Und dafür brauche ich weder Gott noch eine Kirche.
Und du, Paddy? Direkte Antwort darauf jetzt.
Ja, doch, jetzt geht's los. Doch, ich glaube schon. Warum denn nicht? Kann man doch gut stehen lassen. Kann ich gut hören, dass ich glaube, da, wo wir zwei Menschen empathisch sind und ich komplett versteinerte Herzen habe oder irgendwas, ne, komplett schiefe, verbogene Herzen, würde ich sagen, ist auch, also, dass wenn eine Katastrophe passiert, will ich gar nicht die Sache nicht richtige Antwort, sondern ich will einfach einen Arm auf meiner Schulter oder irgendjemand, der mich in den Arm nimmt und einfach kein Bullshit labert, so, sondern einfach nur Nähe zeigt. Vielleicht ist Nähe ein anderes Wort für Verbundenheit. Ich bin nicht alleine. Jemand, der ganz nah an mir ist. Und ich würde dafür religiös die Vokabel Gott benutzen irgendwo und sagen, das ist das, wo ich ursprünglich Trost erfahre oder auf einer ganz anderen Dimension nochmal mich verbunden fühle auch mit etwas, was für mich viel größer ist. Weil ich mache Transzendenzerfahrungen, würde ich sagen, es ist etwas gibt, was außerhalb von mir ist und viel größer und was mich zieht und wo ich Trost finde. So, ohne, dass es wie ein Opium ist, das auf mich wirkt oder so, sondern eher
genau, es ist ja vielleicht einfach noch eine zusätzliche Dimension von Trost.
Ja, vielleicht
also man hat den menschlichen Trost auf der einen Seite, aber du hast im Gegensatz zu Christina und mir vielleicht, das musst du jetzt sagen, noch eine weitere Quelle von Trost, die du findest, auch wenn kein anderer Mensch bei dir ist. Kann das sein?
Mich ist es eher so, dass ich, also durch die vielen Geschichten, die ich lese, ne, über also quer durch die Bibel durch oder auch Lebensgeschichten von Menschen, wie die durch Leid gegangen sind und Trost gefunden haben, aber auch keine Antworten dabei gefunden haben auf Gott oder so. Das bewegt mich schon und bringt mich zum Nachdenken. Weil ich glaube schon, dass man jetzt retrospektiv, also Gott und Leid kriegt man schwer zusammen so. Und ich glaube schon, dass wir in der Bibel immer wieder einem Gott begegnen, der in Leid, in Tod oft ganz nah ist und dadurch mir schon Trost bietet auch und auch eine Verbundenheit schenkt, weil er auch jemand ist, der einfach mitleidet und zwar bis ins Allerschlimmste. Deswegen finde ich das schon, also wäre für mich Trost nicht, auf keinen Fall ein rein kein christliches Motiv, so nicht. Aber ich finde es auch dort. Ja. Und ich habe da viele Geschichten, wo ich das für mich wiederentdecke. So irgendwie.
Aber ist dann für dich, weil du gerade gesagt hast, Gott ist etwas, was du mit Mitleiden verbindest, ist dann im Mitleid Trost aus deiner Sicht?
Ein Stück weit schon. Dass jemand das mit mir gemeinsam aushält. Und ich glaube gerade, das ist ja irgendwie so ein Paradoxon, dass ich bisher nicht auflösen kann in meinem Kopf, dass Gott der Allmächtige ist, irgendwie sowas, und trotzdem gleichzeitig so ohnmächtig in dieser Welt erscheint. Und ich mir das Gefühl habe, dass in dieser Ohnmacht ganz viel Macht aber durchkommt, weil jemand ist, der dieses System Mensch, wie es ist, aushält und mit mir mitleidet. Und dadurch mich sich erstmal Trost einstellt. Und mir schon auch, Hoffnung ist ja auch ein Thema für dich, das wäre auch mal interessant gleich, wie du das definierst und deutest.
Schwieriges Thema.
Ja, siehst du?
Aber spannendes Thema.
Und ich finde schon, also das ist, ich hoffe auf mehr, ich hoffe auf, dass es im Grab nicht zu Ende ist und dass es ein Wiedersehen gibt. Das glaube ich schon. Und nicht nur einfach als billigen Trost, sondern ich glaube, also ich finde, damit steht und fällt das Neue Testament. Also wenn Jesus auferstanden ist, dann hat das Macht und Gewalt, wenn das nur ein netter Gedanke ist, dann bricht das ganze System so zusammen. Deswegen, ich glaube, und mein Gefühl ist es schon, dass es stimmiger ist, dass ich auf etwas hoffen darf, so, ohne es beweisen zu können. Ja. Und das ist ein zweiter Punkt von Trost vielleicht, neben dem, dass jemand mit mir leidet in meiner Sprachlosigkeit, mir nahe ist, dass jemand mir auch sagt, es geht weiter, es gibt einen Ausblick. So würde ich das für mich
sagen. Du hast mir mal gesagt, Verbundenheit ist für dich wichtiger als Hoffnung. Würdest du sagen, Hoffnung ist überbewertet?
Ja, definitiv. Also du kennst ja meine Meinung dazu. Ich tue mir schwer damit, auf etwas zu hoffen. Ich persönlich, deswegen finde ich wahrscheinlich auch den Glauben nicht, weil Glaube ja auch ein Stück weit mit Hoffen zu tun hat. Aber ich kann mich auch nicht damit arrangieren, mit dem Hoffen dürfen. Hoffen ist etwas, was ich entscheide zu tun. Das hat für mich ganz viel mit Wollen zu tun und weniger mit Dürfen. Und Hoffen ist für mich etwas, was ich auch sehr arg mit einer Ohnmacht in Verbindung bringe. Also so wie du es gerade beschrieben hast, Patrick, ist für dich Hoffen ja eher ein Mittel, um eine Ohnmacht zu überwinden. Und für mich ist es genau das Gegenteil. Es bringt mich in eine Ohnmacht, weil ich darauf hoffe, dass etwas Größeres, etwas für mich nicht Greifbares, meinem Leben schon irgendwo einen Halt, einen Sinn oder wie auch immer man das dann für sich halt hernimmt, gibt einfach so bedingungslos. Und Bedingungslosigkeit ist etwas, was ich bisher in meinem Leben nur mit anderen Menschen erfahren habe, mit sehr wenigen, aber es sind immer noch Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und das ist etwas, was mir sehr viel mehr Halt gibt im Leben. Und deswegen kann ich auch sehr viel besser nachvollziehen, wenn Menschen diese Bedingungslosigkeit verlieren, ungewollt, wenn jemand stirbt. Wenn ich einen Menschen verliere, der mir bedingungslose Liebe schenkt, der mich das erfahren lässt, dieses Gefühl von absoluter Bedingungslosigkeit, dann habe ich eine Sinnkrise in meinem Leben. Und ich kann nicht darauf hoffen, dass irgendein Gott oder Glaube mir diese Bedingungslosigkeit gibt.
Das ist ein ganz spannender Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, weil ich glaube, ich genau zwischen euren Positionen stehe. Paddy, du wolltest aber gerade darauf nochmal eingehen.
Ich finde deinen Punkt aber auch gut, Maxi, den will ich auch gleich gerne hören. Ich wäre dabei, also du sagst, Hoffen hat ganz viel mit Wollen und so zu tun. Mhm. Ich wäre dabei, Hoffen ist ganz was total Passives bei mir. Also das ist eine Reaktionserscheinung, weil etwas passiert und ich mich dazu verhalten muss einfach. Und also Hoffnung entsteht einfach, ohne dass ich es will, weil etwas passiert. Ich war heute Morgen bei Turm auf dem Parkplatz und da war so ein Schild, wer hier steht, hat schon im Kopf angefangen. Ich habe direkt davor geparkt, weil ich mir so einen Rasentrimmer kaufen will. Ne? Ich habe im Kopf schon eine Idee gehabt, ich kaufe mir einen Rasentrimmer. Das ist eine geile Aktion von mir.
Der Garten sieht zwar noch scheiße aus, aber ja, in deinem Kopf ist er schon
brillant ist haarklein. Und dann steht dieses Schild vor mir, ne? Wer hier steht, hat schon angefangen, hat im Kopf schon angefangen. Und ich finde, es war so. Bei mir ist oft Hoffnung ähnlich, also dass etwas passiert und ich mich dazu nur verhalte. Ja, und ich finde es bedingungslos, das ist auch so ein Ding, was das Christentum schon würde versuchen, ne, für sich zu beanspruchen, zu sagen, wir haben schon einen Gott, der bedingungslos liebt. Deswegen, das ist eine Vokabel, auf die ich anspringe, die aber auch sehr inflationär ist und sehr weich gewaschen und die vieles unterspült hat, weil Christentum auch Geschichte hat und bla und blub. Und ich würde sagen, dass Gott durch Menschen mir begegnet. Aber jetzt würde ich sagen, Maxi, ich würde gerne mal deine Zwischenposition mal hören.
Ja, genau. Ich glaube, ich bin da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich euch beiden widersprechen würde, aus meiner Perspektive.
Versuch's.
Weil ich sagen würde, ich würde gern hoffen, aber ich kann es nicht. Also ich sehe in der Hoffnung was Positives und ich sehe, dass es Menschen gibt, die durch ihre Hoffnung ganz viel Kraft schöpfen oder aus ihrer Hoffnung heraus ganz viel Kraft schöpfen. Nur ich bin da dann wieder wie Christina auf dem Punkt, wo ich sage, ich kann es nicht. Ich kann nicht hoffen. Ich schaffe es nicht. Ich würde es gerne, aber ich krieg's nicht hin und mich stören zu viele Sachen. Ich würde aber trotzdem sagen, es gibt Dinge, die größer sind als ich und die unbedingt sind. Also diese Unbedingtheit, die du jetzt zum Beispiel von der Liebe oder Bedingungslosigkeit der Liebe beschreibst von anderen Menschen, ich würde sagen, sowas empfinde ich schon auch durch Natur zum Beispiel, durch Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, was eben Leben und Tod angeht, was so ganz grundsätzliche Dinge des Lebens angeht. Da fühle ich schon eine gewisse Bedingungslosigkeit quasi im Großen und Ganzen, dem ich und wir alle irgendwie ausgeliefert sind. Und ich habe aber nicht den Schlüssel dazu, mich damit in Verbindung zu setzen. Ich hoffe aber, dass es ganz gut mit mir meint und dass ich irgendwann noch den Schlüssel finde oder irgendeine Form von Kommunikation damit. Christina, da rühmst du aber schon die Nase, während ich das sage.
ja, ich glaube, also ich kann diese Bedingungslosigkeit, die du jetzt auch mit der Natur in Verbindung gebracht hast, die kann ich absolut nachvollziehen. Und da geht es mir auch ähnlich wie dir. Also da staune ich auch gern. Da lasse ich mich auch beeindrucken. Und da bin ich auch auf eine ganz angenehme Art und Weise ohnmächtig, wenn man so will. Aber diese Bedingungslosigkeit in einer Liebe und Zuneigung, wie wir es eben nur durch andere Menschen spüren, ist für mich schon etwas, was ich sehr stark auch mit einem Sinn verbinde im Leben. Und ich glaube, dass es vielen Menschen auch einfach gut tut zu wissen, dass da dieser Gott da ist, der mich bedingungslos annimmt, so wie ich bin, egal was passiert, weil es einfach etwas ist, wonach wir Menschen auch streben. Und ja, und ich glaube, dass das einfach ein gutes Gefühl ist für Menschen, die im Glauben eben Kraft finden. Das hängt für mich schon sehr, sehr eng zusammen.
Aber lass uns da dann nochmal auf den Trost zurückkommen, weil du sagst, dass ein Leben ohne die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod für dich tröstlicher ist, als diese Hoffnung zu haben, aber man weiß es nicht so genau. Mhm. Warum ist das so? Warum hilft dir dieser Gedanke?
Weil ich das Gefühl habe, dass ich selber etwas machen kann. Ja, ich bin nicht ausgebremst. Das bin ich sowieso. Also wenn Menschen einen Verlust erleben, wenn die einen geliebten Menschen verlieren, dann sind die erstmal ausgebremst. Aber sie versuchen ja trotzdem wieder in ihrem Leben irgendwo anzukommen, am Leben wieder teilhaben zu können. Das gelingt ja nur Schritt für Schritt. Und das ist für mich etwas, wo ich schon sage, da will ich jetzt nicht darauf hoffen, dass da irgendwas nach dem Tod noch kommt. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir das Leben einfach so annehmen, so schwer das auch sein mag. Und es darf auch Zeit kosten. Es darf vielleicht auch ein ganzes Leben lang kosten, das Leben anzunehmen. Und es darf auch nicht, es muss nicht unbedingt gelingen, sagen wir mal so. Also das finde ich als, das beruhigt mich etwas. Das finde ich etwas entspannender zu wissen. Ich habe alle Zeit der Welt, so meinen Platz zu finden, meinen Sinn zu finden. So ein Sinn darf sich ja auch mal ändern, so wie sich das Leben ändert, als darauf zu hoffen, dass schon alles gut wird. Und ja.
Das heißt, du wünschst dir gar nicht, dass du glauben könntest, dass irgendwann alles gut wird?
Ich wünsche es mir hin und wieder schon, weil ich glaube, dass es mein Leben ein bisschen einfacher machen würde.
Glaube ich auch. Unser beider Leben.
Ja, das glaube ich wirklich. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt langsam damit abgefunden, dass das nicht mehr passieren wird. Also ich schließe es nicht ganz aus, aber mir müsste jetzt schon wirklich eine sehr, sehr intensive Erfahrung im Leben passieren, die mich da näher an Gott und den Glauben ranrücken lässt, als es bisher in meinem Leben passiert ist.
Ist ja nicht ausgeschlossen, ne? Kann ja jederzeit passieren, aber ich kann es nachvollziehen, weil sie auch eigene Lebenswege so festtrampeln, so Richtungen sich festlegen. So, ne? Das ist, vielleicht auch völlig okay. Und ich finde das auch sehr schön oder charmant, wie du es gerade formuliert hast. Ich habe mich gerade gefühlt, als würde ich in so einem Trauergespräch sitzen hier. Oh Gott. Und ich würde sagen, du hast deine Zeit und also Leben lang damit umgehen zu lernen. Ich habe mich dabei gefragt gerade, kommen dann auch trotzdem solche Fragen von den Menschen wie, ja, warum musste das passieren? Warum musste er oder sie sterben? Die Fragen kommen wahrscheinlich schon dann, oder? Oder ist es, also die Frage hat ja jeder Mensch dann, auch wenn sie erstmal, und dann würdest du so antworten, wie du gerade ungefähr geantwortet hast? Also das Leben annehmen, wie es ist und so? Und
nee. Nee, also da geht es ja auch um was anderes. Natürlich treibt die Menschen diese Frage um. Warum er? Warum sie? Warum jetzt? Warum ich? Darauf kann ich keine Antwort geben. Deswegen unternehme ich auch gar nicht erst den Versuch. Ja. Ich halte es einfach aus, weil was da mitschwingt, ist Wut. Und die Menschen wissen auch, dass sie keine Antwort bekommen und wahrscheinlich am allerwenigsten von mir. Das wissen sie. Und ich halte diese Wut in dem Moment einfach aus. Ich halte da Blickkontakt. Ich bin da ganz nahe. Ich duck mich nicht weg. Ich weiche nicht aus und ich versuche auch nicht, auf ein anderes Thema umzulenken. Ich halte das aus. Und manchmal frage ich doch einfach, wie geht's ihnen damit? Weil darum geht's eigentlich. Die Menschen wollen mir sagen, wie es ihnen geht. Und vielleicht können sie in dem Moment nicht sagen, ich bin einfach nur verdammt wütend oder ich komme damit nicht zurecht, es überfordert mich, es macht mich fertig, kann nicht mehr. Das ist alles, das steckt alles in so einer Frage drin.
Ja, das klingt super. Ich hab noch nie eine Beerdigung gemacht. Ich bin eher so im Jugendverband tätig, also mache Jugendarbeit für die Kirche. Deswegen ist es nicht mein Metier, deswegen bin ich ja eher, freue mich über deine Gedanken dazu. Das ist eher eine gute Vorlage oder Hilfeleistung, ja. Ah, krass. Respekt vor dir. Ich habe mich gerade noch gefragt, Was macht das mit dir, wenn du je gefühlt jede Woche mit diesen schweren Themen konfrontiert bist? Du bist ja nicht nur mit Kindesfesten unterwegs, sondern auch ja, viele Beerdigungen. Mhm. Du wirst ja quasi permanent mit deinen eigenen Grenzen oder deiner eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt, oder? Und das ist immer schon so. Also,
ja, das ist jetzt keine Überraschung, muss ich dir sagen. Also ich glaube, wenn sich ein Mensch dafür entscheidet, als Trauerrednerin oder Trauerredner zu arbeiten, dann sollte er sich vorher hoffentlich schon mal Gedanken über die eigene Endlichkeit gemacht haben. Sonst kann ich anderen ja auch nicht zur Seite stehen. Also das ist für mich in Ordnung. Also mit der eigenen Endlichkeit umzugehen, das ist in Ordnung. Ich erlebe ja die Trauer nicht mit von den Menschen. Ich bin ja nicht betroffen. Also das ist Ich bin...
Außer bei dem einen Mal.
Ja, da war ich betroffen. Deswegen, das ja, hängt mir ja immer noch nach, ne? Katere noch aus. aber es ist nicht so, dass ich diese Trauer erlebe in den Gesprächen. Ich fühle mit und ich versuche nachzuvollziehen, wie es den Menschen auch geht, wie die Beziehung war, was ihnen jetzt fehlt. Das versuche ich eben nachzuvollziehen, aber ich erlebe keine Trauer. Und dann habe ich einfach auch einen ganz wichtigen Auftrag. Also ich bin ja dann auch irgendwo eine Stütze und ein Anker für die Menschen. Ich nehme sie mit, nehme sie an der Hand. Und das ist einfach ein ganz, ganz schwieriger Tag, so eine Trauerfeier, so eine Beerdigung. Die meisten haben auch wahnsinnig Angst davor. Und ganz viele sagen mir im Nachhinein, das war eigentlich ganz schön. Also so seltsam das jetzt auch klingen mag. Aber es ist einfach auch, wenn ich das unterm Strich zusammenfassen müsste, dann ist für mich eine Trauerfeier auch ein liebevolles Erinnern an die gemeinsame Zeit und an ein Leben und an das Wesen eines Menschen, der mir wichtig war. Liebevolles Erinnern, das ist es. Und das ist in der Regel nicht schlimm. Von daher, ich mag das wirklich gern. Also mich nimmt es nicht mit. Mich nehmen manchmal Schicksale mit und manchmal tut es auch weh zu sehen, dass Menschen leiden, aber ich bin selber nicht betroffen davon.
Gibt es auch Anfragen für Nacharbeit und sowas? Also wollen Leute nochmal danach Kontakt haben zu dir?
Ja. Also da kann ich nur sagen, ich bin ja auch nur ein Mensch und mit manchen Angehörigen entwickle ich dann auch fast schon, würde ich sagen, freundschaftliches Verhältnis. Aber so, dass man halt merkt, das kennt ihr ja auch, da passt jetzt die Chemie. Also wir sind jetzt nicht nur irgendwie Angehöriger und Redner, sondern wir sind jetzt einfach zwei Menschen, die sehr vertrauensvoll miteinander reden konnten und wo wir uns beide einfach wohlfühlen. Das spürt man einfach. Und manchmal habe ich sowas und dann treffe ich die Menschen auch nochmal auf einen Kaffee. Ich hatte das auch schon mal, da habe ich mich nochmal mit einer Angehörigen getroffen im Nachhinein. Wir haben uns bestens unterhalten in diesem Trauergespräch über ganz viele Themen. Und nach der Trauerfeier, als wir uns dann da zum Essen verabredet haben, war unser Gespräch nach einer Stunde beendet, weil wir gemerkt haben, ohne es auszusprechen, wir passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und unsere Lebenswelten sind derart unterschiedlich, dass wir uns eigentlich auch nicht viel zu sagen haben auf dieser eher privaten Ebene. Das passiert dann auch.
Du hast die Trauerfeier dann aber trotzdem noch gemacht.
Ja, habe ich davor gemacht. Also ich treffe mich nicht mit Angehörigen in einem privaten Umfeld, wenn jetzt der Auftrag nicht abgeschlossen ist, um das jetzt mal ganz nüchtern zu sehen.
Ja. Ich habe mich eben noch gefragt, nochmal zum Thema Hoffnung und Trost und Leben nach dem Tod, wenn du eben selber keine Hoffnung auf das Leben nach dem Tod hast, also davon ausgehst, das Leben ist vorbei, wenn der Mensch stirbt und dann war es das erstmal, dann könnte man ja auch sagen, dadurch bekommt das Leben auf der Erde eine umso höhere Bedeutung, also ist umso wichtiger vielleicht und auch das, was man dann hinterlässt. Deswegen die Frage, was möchtest du hinterlassen?
Also ja, um den ersten Teil zu beantworten, da gehe ich ganz mit dir mit. Das ist ja auch die große Frage, die man sich stellt bei den, also in der Mythologie, wo man davon ausgeht, dass die Götter ja auch unsterblich sind und sich dann irgendwann langweilen, weil es nichts mehr gibt, was sie überhaupt noch unterhält und ihnen Freude bereitet, weil sie eben wissen, dass ich bin hier in einer ewigen Unendlichkeit. Von daher, ja, genau. Also ich glaube schon, dass das Bewusstsein über eine Endlichkeit, über die eigene oder auch die von Menschen, die einem wichtig sind, dazu beiträgt, dass man sein Leben bewusster wahrnimmt, ja. Bei mir ist es jedenfalls so. Also es ist jetzt nicht, dass die Endlichkeit in mir Angst auslöst. Das ist manchmal der Fall, aber nicht permanent, sondern eher den Impuls bei mir auslöst, einfach Dinge zu machen, die mir wichtig sind oder Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind. Und ich komme, glaube ich, auch ganz gut klar mit dem Loslassen, weil ich einfach weiß, Dinge gehen zu Ende, Beziehungen gehen zu Ende, Erfahrungen sind einmalig und alles hat so seine Zeit. Das ist auch in Ordnung und so muss es sein. Ich halte an nichts wirklich fest oder an nichts Gegenständlichen, sagen wir mal so. Und um die zweite Frage zu beantworten, was ich hinterlassen werde, also das weiß ich noch nicht, ich habe mir kein Ziel gesetzt, aber aus der Erfahrung mit den Trauergesprächen nehme ich eigentlich mit, das, was bei den Menschen bleibt am Ende, sind diese Momente, wo sie Zuneigung gespürt haben. Also wenn sie mir von dem Verstorbenen erzählen und die Augen strahlen und ich merke, da schwingt jetzt ganz viel Verbundenheit mit, dann sind es die Momente, wo sie wirklich Gesten und Zeichen von Zuneigung erlebt haben. Das sind ganz, ganz banale Sachen. Wenn der Papa ein Märchen vorgelesen hat, wenn die Oma den Grießbrei mit extra viel Zimt gemacht hat, der nur bei ihr so richtig gut geschmeckt hat. Wenn die Mama mal wieder zugehört hat, obwohl sie eigentlich selber so arg im Stress war. Das sind die Momente, wo wir eben diese bedingungslose Liebe spüren, auf verschiedensten Arten. Und das möchte ich auch gern hinterlassen, dass die Menschen, die mir wichtig sind, sich an möglichst viele Momente erinnern können, wo sie von mir Liebe und Zuneigung gespürt haben. Und ein Gedanke, der mir heute noch kam, den muss ich noch loswerden. Ich habe mich gefragt, wenn wir Menschen allesamt uns gegenseitig mit bedingungsloser Zuneigung begegnen würden, und ich weiß, dass es jetzt wahnsinnig utopisch ist, aber wäre dann ein Gott noch notwendig? Würden wir Gott abschaffen, wenn wir uns mit Liebe begegnen?
Ich würde sagen, das ist nur möglich durch einen Gott. Sonst wäre Jesus überflüssig als Person, weil das war seine große Mission, das zu erreichen. Und ich glaube, das wird auch den Klimawandel lösen, weil wir dann anders miteinander umgehen würden, müssten. Ja. So, Maxi, haben wir...
Das ist ja gerade die Vorstellung, unter anderem die christliche Vorstellung, aber eigentlich sagt ja jede Religion, dass ihr Gott Liebe bedeutet. Das heißt, die Liebe, die Menschen zwischeneinander fühlen, ist ja auch Teil der Liebe Gottes, ne, Paddy? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber die Liebe funktioniert ja immer über Gott sozusagen oder mit Gott in der Vorstellung.
Lassen wir es Gott entscheiden, was du gesagt hast, ja. Nein. Ja, ich glaube schon, dass, so würde ich es theologisch halt lesen, ne? Also Jesus sieht viele Menschen, die halt nicht gut miteinander umgehen. Er kommt und sagt, jetzt ist die Zeit, sich zu verändern. Und das könnt ihr, weil ihr an mir ein Vorbild habt, wie es geht. Ich zeige euch in aller Radikalität, wie Liebe funktionieren kann. Deswegen nutze ich am Ende meine Macht nicht aus, sondern sterbe ohnmächtig. Und dadurch entsteht Hoffnung und Veränderung bei vielen. Und ich glaube, das Problem mit Klimawandel ist ja ein ganz großes systemisches Problem. Auch überall auf der Welt haben wir ja so viel, also es ist unfassbar komplex, das Thema. Aber ich glaube, am Ende ist es doch auch einfach, wenn man sagt, Menschen gehen nicht gut miteinander um. Und deswegen gibt es die ganzen globalen Folgen. Und wenn wir besser miteinander umgehen würden, viel besser, dann würden wir anders einkaufen, würden wir anders fliegen oder gar nicht mehr fliegen, würden wir anders 1000 Dinge tun und somit das Klima auch verändern. Aber das ist auch, das ist mein Punkt, wo ich es Utopie nennen würde. Ja. Das wird. Und so weiter. Christina, es war sehr schön mit dir. Wir würden apropos Klima zum Landeanflug ansetzen, haben wir gerade gedacht. So. Ich bin der Meister der Überleitung in diesem Podcast. Und wir würden zu einer vorletzten Kategorie huschen. Maxi.
Drei Dinge. Drei Dinge ist unsere Kategorie, wo wir am Ende des Gesprächs nochmal ganz kondensiert quasi drei kurze Antworten haben möchten auf eine Frage. Und bei dir dachten wir uns, liebe Christina, da du jetzt so viele Menschen schon in so wichtigen Situationen und Momenten ihres Lebens begleitet hast, kannst du uns anderen vielleicht mal drei Dinge mitgeben, die du Personen in dieser, also gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf die Trauergespräche konzentrieren, die du ihnen also dann mitgibst, die helfen, mit der Trauer, mit der Wut, mit dem Leid umzugehen? Gibt es drei einfache Geheimrezepte, wo man sagen kann, versuch das bei dir selbst und finde deinen Weg, da damit umzugehen?
Ich versuch's mal. Das Erste, was mir einfiele, ist, gib der Trauer ihren Raum. Und zwar so viel, wie sie braucht. Und wenn sie das ganze Haus in Beschlagnahmen nimmt, gib ihr Raum. Gib ihr Räume, gib ihr Platz, und zwar so lange, wie sie will. Es bringt nichts, die Trauer auszusperren oder in den Keller zu sperren, sondern mach ihr die Tür auf und lass sie rein. Reg dich nicht über andere auf und floskelartige Antworten, die kommen mögen. Ja, das Leben geht weiter, aber du bestimmst selber, wann es weitergeht und wie es weitergeht.
Okay, ja.
Es gibt keinen Zeitpunkt, um aufzuhören mit der Trauer. In dem Moment, wo wir einen Menschen verlieren, ist die Trauer da und sie wird bleiben. Das ist Teil eines Lebens dann. Und auch die Lücke, die ein Mensch hinterlässt, bleibt eine Lücke. Und es ist nicht die Aufgabe, diese Lücke zu stopfen, sondern diese Lücke im Leben zu integrieren und sich immer daran zu erinnern, dass es sie gibt. Auch wenn das Bild ein bisschen trübt, auch wenn so eine Lücke sich im Bild nicht so gut macht, aber sie gehört halt mit dazu. Und das Dritte, Trauer ist kein Problem. Wenn man traurig ist, dann soll man weinen und schreien und fluchen und wütend sein und sich auch so verhalten, wie man es vielleicht nicht soll, weil Trauer was ganz Persönliches ist und weil da ganz, ganz viele Gefühle drin stecken. Trauer kommt nie allein, die hat ganz viele Geschwister. Es ist eine große Mannschaft, die da Einzug nimmt, und die dürfen alle sein. Ja, ich glaube, so würde ich es zusammenfassen.
Vielen Dank.
Wahnsinn, vielen Dank. Christina, das war sehr, sehr, ein sehr schöner Abschluss für die Runde.
Tut gut zu hören. Also schon mal Shoutout an dich. Folgt ihr bei Instagram. Ich habe gesehen, dich gibt es dort. Vielleicht für kleine Reminder, weil ich finde, das ist so, in einer so schnelllebigen Gesellschaft, wie wir sind, und alles ist so auf Hochglanz und alles, niemand zeigt Schwäche oder so, viele zeigen keine Schwäche, sind das ja Freifahrtscheine, die du gerade verteilst, also sehr gute, dass man Trauer zulassen darf. Nicht nur bei Todesfällen, sondern auch, wenn es dir nicht gut geht. Versteck das bitte nicht. Ja, deswegen, ich finde diesen heilsamen, seelsorgerlichen Aspekt sehr schön am Ende. Und wir crashen den jetzt total mit unserer nächsten Kategorie.
Auf die Liste.
Und zwar, Christina, heißt die Kategorie Auf die Liste. Und das sind unsere Podcast- oder Musikempfehlungen für die Kater-Community. Freunde, Freundinnen, das sind Songs und Podcasts, die wir euch sehr ans Herz legen, einfach weil sie geil sind oder weil sie irgendwas hier aufgreifen, vielleicht fortführen. Damit du, Christina, überlegen kannst, was du so empfehlen würdest, würde ich Maxi empfehlen, bitten, was zu empfehlen. Der hat einen miesen Musikgeschmack, aber er darf trotzdem jedes Mal wieder mitmachen.
Selbstverständlich. Also ich muss erst mal sagen, nachdem du letztes Mal Roy Bianco und die Abruzzanti Boys empfohlen hast, habe ich sie vorgestern live gesehen. Schön. Ich glaube, du hast sie noch nicht live gesehen,
Gerne. Oder?
Also da bin ich ja schon mal einen Schritt voraus, und so schlecht kann mein Musikgeschmack dann nicht sein. Und auf dem Festival war auch noch Paula Hartmann, die natürlich jeder schon kennt und ich eigentlich auch, aber dann irgendwie doch nicht. Und ich habe jetzt danach erst ihre Alben gehört und fand das ganz, ganz toll, ganz viele starke Songs. Und da würde ich einmal Nie verliebt und dann noch einen zweiten, und zwar 3 Minuten empfehlen. Zwei sehr, sehr starke Songs, auch mit starken Texten, hört euch die auf jeden Fall an. Und ich kam in letzter Zeit leider nicht so viel dazu, Podcasts zu hören oder welche, die in diesem Rahmen jedenfalls eine Rolle spielen würden. Aber ich habe ein tolles Buch gelesen, das heißt Heartland von Benedict Wells. Ich glaube, das ist nicht auf Spotify zu finden, aber wenn ihr es irgendwie in die Hände kriegt, dann schaut auch das auf jeden Fall an und schreibt es auf eure persönliche Bücherliste. Christina, hast du was, um auf unsere Spotify-Liste hinzugefügt zu werden?
Ja, ich habe zwei Titel, die mir einfallen. Einer ganz spontan habe ich heute gehört und finde ich jetzt gerade passend. Wenn ich könnte, würde ich ihn laut drehen, und zwar Let It Be von den Beatles. Finde ich, passt heute auch zu unserem Gespräch. Und voll. Das andere Lied, das hat mir heute ein befreundeter Redner mitgegeben, weil in diesem Lied nämlich ein ganz, ganz toller Satz vorkommt. Dieser Satz heißt: Wenn man die Augen schließt, dann klingt der Regen wie Applaus.
Enno Bunger.
Und diese Zeile, genau, kommt von Enno Bunger aus dem Lied Regen.
Oh, schöner Song, ja. Ist ein Ostfriese, Maxi, der Enno Bunger. Ich wollte es mal erzählen, ne? Ist ein Ostfriese.
Ah, wie alle,
können schreiben.
Wie alle guten
wir Leute. Können schreiben und wir können lesen. Ja, so, und Musik machen.
Selbstverständlich.
Sehr schön. Ich würde zwei Sachen, und zwar drei, raufhauen. Einmal Nothing is Lost from The Weeknd. Von The Weeknd. Ist ein Titelsong von einem Film, der, glaube ich, dieses Jahr rauskam. Vielleicht kommt ihr darauf, mal gucken. Ist ein sehr geiler Song. Passt auch zu dem Glauben, Hoffen und so. Es geht um Naturreligion. Wilder Film. Und für den Roy Bianco natürlich, Maxi, ich habe eine neue Empfehlung.
Selbstverständlich.
Ich kann es nicht ganz aussprechen. Das ist der neueste Song von den MS. Abrozantissima. Ist ein Banger.
Hey.
Den müsst ihr euch geben. Der ist der Hit. Und für alle, die noch...
Wir machen das nächste Kater-Event, machen wir auf dem
mit denen zusammen, wirklich.
Treffen wir uns alle zusammen.
Die sind unsere Vorband. Du musst andersrum denken, Maxi. Und ich würde nur einen Podcast empfehlen. Warum noch beten? Fragezeichen. Finde ich auch nicht schlecht zum heutigen Tag. Von Professor Thorsten Dietz. Ist eine Predigt von der Gemeinde und Marburg. Thorsten Dietz, Christina ist einer unserer Heiligen, die
alter Katerkumpel.
Alter Katerkumpel, einer der Ahnenheiligen, die rumstehen bei uns hier so und weiter. Geiler Typ, also warum noch beten? Finde ich sehr, sehr gelungene Folge von Ihnen. Das hört euch mal an, Freunde. Ansonsten vielen Dank dir, Christina, für deine Zeit, dein Offensein. Tat mir gut, Maxi bestimmt auch. Oder?
Yes, auf jeden Fall.
Sehr gern, danke, und Dank zurück.
Ihr wisst Bescheid,
Leute,
Freunde. Maxi?
Liken, teilen, weitermachen bleibt das
stabil.
Motto. Wir freuen uns auf alle Kommentare von euch, alle Nachrichten von euch. Wir lesen und beantworten natürlich alles. Auch Bewertungen auf Spotify und Co. Helfen uns immer sehr. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Monat.
Ach, denkt dran. In zwei Wochen kommt der Newsletter raus. Da sind alle Infos drin zum Support von Karte Unser via PayPal oder Steady. Wir machen das alles ehrenamtlich. Das kostet ein bisschen was hier nebenbei. Wir sind 12, 13 Ehrenamtliche, die es gemeinsam machen, dieses Projekt, dieses Podcast-Projekt. Und wir brauchen einfach Supporter, Supporterinnen, egal finanziell oder einfach mit Man- oder Woman-Power. Deswegen meldet euch gerne, antwortet auf den Newsletter. Wir freuen uns sehr. Ganz liebe Grüße und immer schön durstig bleiben. Tschüssi.
Tschüssi.